Ich habe es selbst schon mal ausprobiert bei Städtetrips und muss zugeben, dass es eine überzeugende Alternative ist zu austauschbaren Kettenhotels unterhalb der Luxuskategorie. Denn darüber reden wir gleich. Nicht über die Kuschelaufenthalte in den Ritz-Carltons dieser Welt, sondern über das Vermeiden von schmucklosen Zimmern in den angeblichen 3- bis 4-Sterne-Zentralhotels, die dann letztendlich doch irgendwo in der Stadt sind. Die Lösung heißt Privatunterkunft. Am Anfang dachte ich, oh weh, auf welchem Sofa wirst du da enden mit Stau morgens vor der Badezimmertür? Aber die Angst habe ich längst nicht mehr. Es gibt absolut hochwertige Kleinstwohnungen oder auch schnucklige Designzimmer bei interessanten Gastgebern. Und das alles zu äußerst moderaten Preisen. Kein Wunder, dass diese Art des Aufenthalts zu so einem Trend geworden ist, besonders natürlich in den Metropolen der Welt. Der internationale Big Player bei der Zimmervermittlung im Internet ist Airbnb. Bei einer Insider-Party für Gäste und Gastgeber in einem Berliner Fabrikhinterhof traf ich Lena Sönnigsen, die Pressesprecherin der Privatvermittler, und fragte sie nach dem Erfolgsgeheimnis.
Und dann packe ich meinen Koffer. Nützliches für die Reise.
So, ich sitze mit Lena Sönnigsen hier in einem alten Industriegelände von Berlin, mitten in der Mitte. Hier ist eine große Party, weil hier Geheimtipps vorgestellt werden. Geheimtipps, was man in Berlin erleben kann, wenn man nicht die offiziellen Reiseführer benutzen möchte. Und wer dahinter steckt, ist eine Firma namens Airbnb. Also ein Name, den man gar nicht aussprechen kann. Ja, ist natürlich Airbnb. Lena, was heißt das denn? Was steckt dahinter?
Ja, das ist in der Tat ein Name, der in Deutschland immer mal wieder für Verwirrung sorgt. Das weiß ich schon. Tatsächlich ist Airbnb die Kurzform für Airbed and Breakfast. Und Airbed and Breakfast, das ist das, was unsere drei Gründer vor ein paar Jahren, nämlich 2008 in San Francisco, gemacht haben. Da war eine große Designkonferenz in der Stadt. Alle Hotels waren ausgebucht. Und da haben sie sich, weil sie ein bisschen extra Platz in der Wohnung hatten, gedacht, Mensch, das muss man doch irgendwie zu Geld machen können. Und dann haben sie drei dieser sogenannten Airbeds, also so dicke Luftmatratzen, die man im Home-Shopping-Kanal kaufen kann, drei dieser Airbeds aufgeblasen und an Messebesucher vermietet, und zwar für $80 die Nacht. Und Ergebnis dieses ganzen Experiments war, dass sie damit nicht nur sehr viel Geld verdient haben, sondern dass sie sehr begeistert waren, was für Leute sie kennengelernt haben. Und das war letztendlich so die Ursprungsidee von dann kurz Airbnb.
Aber von diesen drei Luftbetten ist das Ganze ein bisschen größer geworden. Wie viele Leute übernachten heute pro Nacht?
Ja, das ist in der Tat sehr viel größer geworden. Airbnb wächst, und zwar global. Wir haben jetzt mittlerweile weit über 10 Millionen Nächte vermittelt. Das war so der letzte große Meilenstein, den wir vor ein paar Monaten verkündet haben. Eine weitere ganz interessante Zahl: am 4. August, ich glaube, das war ein Samstag, hatten wir unsere weltweit erfolgreichste Nacht. Da haben weltweit an einem Abend über 60.000 Menschen in einem Airbnb übernachtet. Also man sieht daran, das ist ein Geschäftsmodell, was offensichtlich nicht nur den dreien gut gefallen hat, sondern mittlerweile auch weltweit viele Freunde gefunden hat.
Dann fragt man sich natürlich, wer steckt dahinter? Hinter diesen 60.000 Menschen, die in fremde Wohnungen gehen und da übernachten, sind das alles so junge Leute, Studenten, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das Tolle ist, dass es gar keinen typischen Airbnb-Nutzer gibt. Wir merken immer wieder, dass das wirklich eine ganze Bandbreite quer durch die Gesellschaft abdeckt. Das heißt, erstmal sind das Leute aus aller Herren Länder. Wir sind mittlerweile in über 190 Ländern vertreten und entsprechend international sind auch die Reisenden. Und dann sind tatsächlich auch alle Altersgruppen dabei. Das heißt, wir haben Studenten, die mit einem etwas kleineren Budget reisen. Wir haben aber auch durchaus ältere Menschen, die vielleicht schon jahrelang in Hotels abgestiegen sind und die sich sagen, Mensch, irgendwie ist mir das zu langweilig und immer sieht es überall gleich aus und jetzt suche ich mal nach einer etwas individuelleren und einer etwas aufregenderen Reisemöglichkeit. Und die landen dann auch in Airbnbs.
Ja, aber seid ihr denn eigentlich nichts anderes als eine normale Zimmervermittlung, oder ist Airbnb etwas anders als die Mitbewerber auf dem Markt?
Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, die Geschäftsidee dahinter ist jetzt nicht brandneu. Natürlich hat es schon immer sowas wie Zimmervermittlung oder Ferienwohnungsvermittlung oder so gegeben. Was an Airbnb sehr neu ist, ist, dass man eben ja, letztlich Zugang zu Wohnungen hat, zu denen man früher nicht, in die man nicht reinkam. Also wirklich Privatwohnungen, wo die Menschen vor Airbnb gar nicht darüber nachgedacht haben, die irgendwie mal zu vermieten. Und ein weiterer ganz großer Vorteil ist eben, dass wir global sind. Das heißt, egal wo ich hin möchte, ich muss nicht immer den lokalen Vermittler finden, sondern ich kann das alles über Airbnb abwickeln. Und es ist eben sehr sicher und sehr einfach.
Es ist aber so, dass gerade hier in Berlin zum Beispiel der Hotel- und Gaststättenverband total böse ist auf die ganzen Privatunterkünfte, weil dieser graue Markt den normalen Hotelmarkt kaputt macht.
Also ich glaube, hier muss man sehr genau unterscheiden zwischen dem wirklich gewerblichen Ferienwohnungsmarkt und Airbnb. Airbnb bietet tatsächlich was anderes an. Und zwar sind es, wie ich eben schon sagte, die privaten Wohnungen. Also die Wohnungen, die eigentlich von Menschen bewohnt sind und die vorher so diesem Tourismusmarkt gar nicht zugänglich waren. Wir wissen, dass knapp 90% aller Wohnungen zu diesen sogenannten Primary Homes zu zählen sind. Das heißt, es sind Wohnungen, die nicht irgendwie dem ersten Wohnungsmarkt entzogen werden, sondern die von ganz normalen Berlinern bewohnt sind, die das einen Teil der Zeit vermieten, entweder weil sie ein Zimmer überhaben oder weil sie selber mal unterwegs sind. Und von daher kann man eigentlich nicht davon reden, dass das jetzt den Hotelmarkt kaputt macht. Ganz im Gegenteil, wir sehen, dass ein Airbnb-Aufenthalt im Durchschnitt sehr viel länger ist als ein normaler Hotelaufenthalt. Und das ist ganz im Gegenteil eher quasi eine Option darstellt, die es vorher noch nicht gab. Dass es also nicht von irgendwas Bestehendem was wegnimmt, sondern eher noch die Möglichkeiten erweitert.
Das heißt, bei Ihnen sind jetzt nicht solche Wohnungsgesellschaften Mitglied, die 20 Wohnungen in einem abgeschrubbelten Haus zu Ferienwohnungen umgewidmet haben und die dann für teures Geld verkaufen.
Also grundsätzlich muss man sagen, Airbnb ist eine Plattform. Das heißt, wir bieten erstmal nur die technische Infrastruktur und auf jedem Marktplatz gilt, je mehr Angebot da ist und je breit gefächerter dieses Angebot ist, umso besser. Das heißt, es kann schon sein, dass es auch solche Anbieter bei uns gibt, aber grundsätzlich auf so einem Marktplatz regelt das die Nachfrage das Angebot. Und wir sehen, dass eben die meisten Reisenden auf Airbnb auf der Suche nach dem individuellen und aufregenden Reiseerlebnis sind und die bevorzugen eben eine bewohnte Wohnung, wo sie einen lokalen Gastgeber kennenlernen, als jetzt ein anonymes Ferienwohnungserlebnis.
Und ist ja auch so, das sieht man jetzt hier auf dieser kleinen Messe, wo eben die 40 Sieger von den Geheimtipps in Berlin sich hier ausstellen und wirklich ganz witzige Sachen dabei und sehr überraschende, selbst für einen Berliner. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, dass dieser Kontakt zwischen Gastgeber und Gast ist, dass man dem auch die Geheimtipps erzählt und versucht, ihm einen sehr individuellen Urlaub möglich zu machen, den man ja so in der normalen Hotellerie nie kriegen kann.
Ganz genau. Also das ist eigentlich so das, was am allerinteressantesten an Airbnb ist und was diesen neuen Tourismus auch sehr nachhaltig und so schön macht. Ich werde eben nicht, wenn ich zum Beispiel nach Berlin komme, von einem Bus an irgendeinem zentralen Platz der Stadt ausgekippt und gehe dann in McDonald's essen und morgens trinke ich meinen Kaffee beim Starbucks, sondern ich bin in einem lokalen Kiez beim lokalen Gastgeber. Das heißt, ich lerne so eine Stadt ganz anders kennen. Ich habe fast das Gefühl, als wenn ich bei Freunden übernachte. Ich habe eine individuelle Wohnung in einer ganz individuellen Umgebung, bin vielleicht in einer kleinen Wohnstraße, wo es gar kein Hotel gibt. Und mein Gastgeber gibt mir im besten Fall tolle Tipps. Entweder kommt er selber mit und sagt, lass uns mal hier und da ein Bier trinken gehen, das ist meine Lieblingsbar. Oder er sagt, da gibt's die besten Brötchen der Stadt. Und genau das, was eben auf kleiner Ebene tagtäglich tausendfach passiert mit Airbnb, das versuchen wir hier das erste Mal so umfassend sichtbar zu machen. Und deswegen haben wir eben unsere Community befragt zu 11 Kategorien. Was ist der beste Geheimtipp für? Und dann sind da so Sachen drin wie das schönste Restaurant für ein Date oder die beste Currywurst oder wo kann man sich mal wieder als Kind fühlen? Und aus diesen Geheimtipps haben wir eben die besten ausgewählt und ein paar stellen hier heute was aus.
Jetzt ist es ja so, Lena, Sie sind ja selbst Gastgeber. Das heißt, die Pressesprecherin von Airbnb vermietet auch Ihre Wohnung, wenn Sie mal nach Hamburg kommen. Haben Sie da keine Sorgen, dass Sie so Ihre Privacy komplett aufgeben?
Nee, überhaupt nicht. Also das stimmt, ich vermiete meine Wohnung in Eimsbüttel immer, wenn ich unterwegs bin und ich bin mit Airbnb im Moment eben sehr viel unterwegs und das war bislang wirklich eine einzig tolle Erfahrung. Ich habe ganz nette Menschen kennengelernt aus aller Herren Länder. Mit einigen bin ich heute noch im Kontakt, also man mailt sich ab und zu mal so ganz ganz unverbindlich oder ein Gast sagte, es hätte ihm so gut gefallen, er würde jetzt immer, wenn er nach Hamburg kommt, nur noch bei mir wohnen. Also das ist wirklich sehr, sehr nett. Natürlich gibt es vielleicht so 2,5 Dinge, die man besser nicht in der Wohnung lässt. Also bei mir ist das zum Beispiel der Computer, den habe ich immer dabei, oder meine Kamera. Aber darüber hinaus mache ich mir da keine Sorgen, dass da irgendwie was wegkommt. Ganz im Gegenteil, ist es wirklich so, dass die Wohnung eher immer noch einen Tick sauberer war, wenn ich wiedergekommen bin. Und meistens habe ich auch Blumen oder Pralinen oder eine kleine Karte auf dem Tisch.